Calcio Berlin, Wahlkampf, Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Politikformats, das ja inzwischen eine andere Regelmäßigkeit gefunden hat. Und wenn ich das sage, dann wisst ihr, Niklas Levinson und Christoph Kröger am Start.
Die Legislaturperiode geht jetzt 3 Wochen.
Meine, drei Wochen Wahlsieger quasi.
So ist es, ja, richtig, ja.
Das Problem ist, man vergisst aber auch. Also ich zumindest wäre, ich weiß nicht mal mehr, welches Thema letzte Wahlkampffolge dran war.
Ist auch nicht so wichtig, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich könnte es, also Hand aufs Herz, ich könnte es nicht sagen. Weder das Thema noch wer gewonnen
hat. Klar, Imposter, ich habe gewonnen letzte Folge, glaube ich.
Du hast den ersten gewonnen?
Ja. Ich habe die Imposter-Nummer gewonnen.
Ah ja. Und jetzt sind wir hier.
Jetzt sind wir hier. Also, und was machen wir denn hier und heute, ist ja die Frage.
Also nach allem, was ich weiß, gründen wir das beste Investment der Fußballgeschichte, das als Voraussetzung hat, dass in irgendeiner Form ein Geldbetrag geflossen sein muss.
Genau, aber ansonsten komplett offen. Ja. Der Fantasie werden hier keine Grenzen gesetzt.
Ich war schon sauer, als ich das Thema gehört habe. Ja. Muss ich wirklich sagen.
Montag haben wir das Thema besprochen. Man hat richtig gemerkt, Nico denkt sich, das ist mir viel zu offen.
Ja, genau. Weil es einfach so, ich denke halt, ja, das ist halt, da kannst du jetzt ja alles machen. Wirklich alles, was du willst.
Du, Hansi Flick.
Und da bin ich immer kein...
Viel zu offen.
Ja, bin ich kein Fan von.
Schön. Hier, was ist denn euer bestes Invest? Wenn es einen Geldbetrag involvieren muss.
Das hätte ich auch vorbereiten müssen. Ich habe keine Antwort. Hast du eine so schnell?
Also ich muss sagen, ich habe 5 Minuten vorher drüber nachgedacht. Ja. Am ehesten hätte ich gesagt... So ein Mikrofon plus der Zoom-Recorder, also unser Anfangsinvest in unser Podcast-Equipment, weil das, glaube ich, so der Stein war, der es ins Rollen gebracht hat.
Generell, glaube ich, das, was wir in Culture Berlin anfangs gesteckt haben, so Gründungen, einmal alles an Technik kaufen
Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und wenn es ums Monetäre geht, dann ist das irgendwo das.
Und Return of Invest, dann ist es das, ja.
Würde ich auch sagen.
So, ich investiere jetzt in diese Kugeln.
Mach das.
Alle drei Rollen zu mir.
Due.
Uno.
Dann bin ich 3.
Ist natürlich schade, weil dann schon die ganze Spannung aus der Folge raus ist am ersten Case, aber ist okay.
So. Das bedeutet du, Niklas, warst die 1.
Ja.
Moment, dann lass mich hier mal mich ready machen. Dann würde ich sagen, wenn du soweit bist.
Ja, ich hatte eben noch Post-Pommes-Schluck auf. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Man kennt ihn mal wiederkommen. Man kennt ihn, ja.
Ja. Dann würde ich mal sagen, das beste Invest der Fußballgeschichte laut Niklas Levinson in 3, 2, 1, bitte.
Was sind schon 1.000 Euro? Kommt drauf an, wenn du fragst. Verdammt viel Geld oder nicht der Rede wert. Für die Familie eines nicht nur vom Alter her kleinen Jungen waren diese 1.000 Euro verdammt viel Geld, zumal sie jeden Monat bezahlt werden mussten, um die Wachstumsstörungen des kleinen Jungen zu behandeln. Für einen großen Fußballverein, der mit Millionenbeträgen hantiert, sind 1.000 Euro wahrscheinlich nicht der Rede wert. Auch im Monat nicht. Und doch gab es nur einen Club, der bereit war, diese Summe zu bezahlen. Das sage ich nicht. Das hat der Junge selber gesagt. Der Wechsel nach Barcelona fiel mir nicht schwer, weil ich wusste, dass ich es tun musste. Ich brauchte Geld für meine Medikamente, die mir beim Wachstum helfen. Und Barcelona war der einzige Verein, der mir das angeboten hat. Sobald sie mir das Angebot machten, wusste ich, dass ich gehen musste. Und jetzt kann ich auch aufhören, der Junge zu sagen, als wüssten wir nicht alle, um wen es geht. Was auch immer Barcelona am Ende für die Wachstumshormone von Lionel Messi bezahlt hat, sie waren sehr wahrscheinlich die 4 Champions-League-Titel, 10 Meisterschaften und knapp 1.000 Scorerpunkte wert. Und nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher das beste Invest der Fußballgeschichte.
Easy in time.
Viele Gedanken zu.
Ja, aber da hast du nichts zu melden.
Habe ich nichts sagen. Ich bin als zweites dran, ne?
Bist du? Dann gehen wir direkt weiter, oder?
Ja, bitte.
Das beste Invest der Fußballgeschichte laut Christoph Kröger in 3, 2, 1, bitte.
Inception. Wenn eine Idee tief ins Unterbewusstsein gepflanzt wird, immer weiter wächst und sich so weit verbreitet, dass sie irgendwann den gesamten Organismus eingenommen hat. Als der FC Barcelona 1973 Johann Cruyff für umgerechnet rund 1,9 Millionen Euro verpflichtet, ist das ein sehr teurer Deal, der teuerste der Welt zu diesem Zeitpunkt. Mit dem Wissen von heute ist es lächerlich wenig. Denn Johann Cruyff pflanzt anschließend seine Ideen so tief ins katalanische Selbstverständnis, dass der gesamte Verein seit fast einem halben Jahrhundert nach ihnen handelt und ihn zu einem der erfolgreichsten Clubs des Weltfußballs werden ließ. Erst als Spieler, dann als Trainer, als Förderer und Visionär. Als Cruyff zu Barca kam, ist die letzte Meisterschaft 14 Jahre her, internationale Titel Fehlanzeige. Seitdem 20 Meistertitel, 5-mal Champions League, 5-mal UEFA Cup. Kein Cruyff, kein Dream Team. Kein La Masia, kein Laporta, kein Rijkaard, kein Guardiola, keine 900 Millionen Umsatz. Kein FC Barcelona und kein Fußball, wie wir ihn heute kennen.
Fast keine Zeit mehr. 59, 36. Ja.
Einer bleibt noch aus.
Yes, let's go.
Bist du bereit?
Jo.
3, 2, 1.
Wenn wir im Fußball vom besten Investment aller Zeiten sprechen, dann müssen wir über den Metzgersohn aus Ulm sprechen. Der FC Bayern überweist im Sommer 1970 20.000 Euro für einen unbekannten Amateurspieler und bekommt nicht nur 50% eines Unwetters, den Blitz, sondern ein goldenes Ticket in die Weltspitze. Als Spieler holt Uli Hoeneß 3 Europapokale der Landesmeister, wird Weltmeister 74 und ist Teil einer der dominantesten Mannschaften überhaupt. Jeder andere Transfer wäre damit schon ein 100%iger Volltreffer. Doch der Spieler Uli Hoeneß ist nur der kleinste Teil seiner Legacy. Mit 27 wird er Manager, Bayern ist damals wirtschaftlich eher solide Mittelklasse als globaler Gigant und wird von Schulden gedrückt. Und dann passiert das, was man im Business völlig Banane nennt. Hoeneß baut als fachfremder Laie den Verein strukturell um, macht ihn wirtschaftlich stabil, international konkurrenzfähig und letztendlich zu einer Maschine, die Jahr für Jahr Titel und Geld druckt. La Bestia Negra, globale Elite, ein Superclub. Ja, Lionel Messi hat Barca zurück zu Glanz geführt. Ja, Cristiano Ronaldo hat Real zu unzähligen Titeln geschossen. Doch Uli Hoeneß hat aus dem kaputten Meniskus seines rechten Knies eines der größten Teams der Sportwelt geschaffen.
Leichter Überzug, der verkraftbar ist.
Sorry.
Gute Auswahl.
Wir wollen ja immer normalerweise erstmal sagen, gibt es Snaps? Also ich finde, es gibt natürlich viele, die in Frage kommen. Ich habe zum Beispiel nachgedacht über das, was Real Madrid damals als Ablöse oder Entschädigung an PSG überwiesen hat für Carlo Ancelotti. Das war 2013, glaube ich, 3 oder 4 Millionen Euro.
Sehr gut.
Hat sofort La Decima gewonnen und damit ja so ein bisschen die Tür geöffnet für diese ultimativ dominante Ära, die danach kam. Hatte ich so noch in der Verlosung.
Ja, ich hatte noch, weil wir in Hall of Fame schon darüber gesprochen hatten, wie Perez Figo zu Real Madrid gelockt hat. Das war ja auch verhältnismäßig wenig, was er da angeboten hat.
Ja.
Es hat ja aber dafür gesorgt, dass Perez zum ersten Mal Präsident von Real wird. Und alles, was danach kam, ja, ist Geschichte.
Wie man so schön sagt.
Ja.
Sonst fehlt keiner?
Ja, ich habe noch über ein paar Sachen nachgedacht, aber die kommen alle nicht daran. Also Hoeneß, weil wir natürlich das auch in Hall of Fame hatten, war natürlich sehr präsent.
Also aus Real Madrid Sicht war auch das Invest in Cristiano Ronaldo herausragend gut.
Ja, hatte ich sogar.
Ich finde sogar so ein bisschen, also mein Problem damit ist, wenn es dann am Ende um Preis-Leistung geht, das heißt, was hast du reingegeben und rausbekommen, dann gibt's halt offensichtliche Dinge, die das schlagen, weil es einfach schon von Anfang an ein sauteurer Transfer gewesen ist natürlich. Ne? Also
das ist so ein bisschen das Thema, was das für mich in der Auswahl arg limitiert hat, ist eben, es gibt so ein paar Preis-Leistungs-Champions, die so dermaßen weit entfernt sind von allen anderen möglichen Cases, dass sich alles andere ausschließt. Ja, Transfers oder, also ich meine, das war ja jetzt nichts, was ein Transfer für Lionel Messi, das Invest war ja zum Beispiel in die Spritzen. Aber das ist halt so preis-leistungstechnisch so gigantisch weit weg von den meisten Transfers, wenn du über mehrere Millionen Transfers ablösen redest, dass ich mich nicht getraut habe, mit dem hier reinzureiten.
Das Ding ist ja, also Messi ist der einzige Einzelspieler, glaube ich, der für mich hier in Frage kommt. Weil ansonsten, finde ich, übertrifft halt alles, was ein Gesamtverein und damit natürlich auch vielleicht eine gewisse Ära betrifft, schon eine Einzelkarriere. Bei Lionel Messi ist halt die große Ausnahme, dass es vielleicht die beste Karriere ist, die wir je sehen werden. Aber ansonsten finde ich halt so einen einfachen Transfer ist dann, glaube ich, im Vergleich zu Hoeneß oder zu Cruyff ein bisschen wenig.
Ja, genau. Also wie groß kann die Wirkmacht von einem Einzelnen sein, der halt nur als Spieler Einfluss genommen hat? Und beim Messi ist es halt schon so, dass du sagen musst, Stand jetzt für, ich glaube, auf unbestimmt sehr lange Zeit, um einfach sagen, der beste Spieler aller Zeiten war ein Barcelona-Spieler.
Ja.
Und das ist schon was wert. Das hat so viele unsichtbare Folgeeffekte auch, von wie der Club wahrgenommen wird, zu welchem Club wollen Jungs gehen, also warum hat ein Aslani Barcelona als Lieblingsverein oder warum möchte er da hin?
Vor Lionel Messi war nicht gefühlt jeder dritte deutsche Jugendliche auch Barca-Fan. Das muss man ganz klar sagen. Das ist passiert wegen Lionel Messi. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Klar, dasselbe gilt für Uli Hoeneß. Vor Uli Hoeneß war auch nicht viel los beim FC Bayern. Aber ja,
es gab wahrscheinlich noch ein bisschen Räuberleiter von Ronaldinho. Aber
mit Sicherheit,
geiles Wort auch, Räuberleiter.
Räuberleiter von Ronaldinho generell, das zusammenpasst auch
sehr. Wann hat er zuerst einen Räuberleiter gegeben?
Wäre ein guter Episodentitel für einen Podcast. Räuberleiter von Ronaldinho. Würde einfach gut klingen.
Ja, ich hab mal maßlos betrunken auf einem Festival eine Räuberleiter bekommen.
Ja.
Es gibt in Wohin?
Hamburg, es gibt ein Festival in Hamburg, was so zweigeteilt ist. Einmal gibt es das Doc Hip-Hop-Festival.
Heißt das nicht so?
Nee, ist ein anderes. Ja. Aber
Parugaville.
Örtlich sehr nah dran. Und dann gibt's noch ein Techno-Festival. Die laufen parallel. Man kann sich Tickets für das eine und das andere kaufen. Wir hatten aber nur ein Ticket für das eine. Ist bestimmt verjährt, diese Straftat, die ich jetzt erzähle. Weil wir waren dann auf einmal vielleicht auf dem anderen.
Ja, ach, also, das ist ja am Ende des Tages
sehr sicher verwehrt, diese Straftat. Ja.
Nichts anderes als im Stadion Soundklettern, oder? Das ist das
so.
Ja.
Vielleicht piepen wir hier ein bisschen was.
Ja, vielleicht auch nicht.
Also, Wenn wir das piepen müssen, sind wir schon weit gekommen hier im Zensurstaat hey, Deutschland.
Who knows?
Ja, am
Ende klopfen die bei mir.
Also, nee, meine letzte Räuberleiter, ich habe keine Erinnerung, müsste so im Kindesalter gewesen sein. Auch. Aber ja, ich finde halt, also Messi ist einfach so krass, was das alles mit sich gebracht hat, mit sich bringt, auch noch auf Jahrzehnte hinaus bringen wird. Ich sehe auch den Cruyff-Case so, aber ich finde schon, dass halt also das Powerhouse, der Gigant Barcelona, den wir so kennen, der ist schon im 21. Jahrhundert geboren worden, so in der Endstufe, in der wir ihn dann kennengelernt haben, so mit den Champions-League-Titeln in kurzer Abfolge, maximale nationale Dominanz. Es war ja schon so, dass Barca-Real nicht immer eine Augenhöhenbeziehung war, so von den Verhältnissen her. Und die hängt für mich ja ganz stark mit Pep Guardiola und mit Lionel Messi zusammen. Das sind für mich so die zwei Faktoren, die das möglich gemacht haben.
Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Gleichzeitig kann man da natürlich sagen, dass es die beiden in der Form vielleicht so bei Barcelona zumindest nicht gibt.
Ja.
Weil, also ein wichtiger Verdienst von Cruyff ist, es gibt einen Autor, der hat ein Buch über die Geschichte von Barcelona geschrieben und der hat das nochmal ganz gut zusammengefasst. So, wenn man sich irgendwie Messi, Iniesta, Xavi, Gavi, Yamal, die habe ich jetzt noch mit dazu hinzugefügt, weil die danach kamen, wenn man sich die anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass die nicht beim FC Barcelona alle so landen, weil der hat halt in La Masia etwas etabliert, was, ja, frei übersetzt so ein bisschen Talent ist wichtiger als Größe, Cleverness ist wichtiger als Physis, also Fußballintelligenz ist so das A und O, danach wählen wir Spieler aus und das ging mit Cruyff los, nachdem der das alles umgestellt hat, La Masia, da wird das gleiche gespielt wie in der Profimannschaft, das geht durch alle Altersklassen durch, das ist natürlich etwas, deswegen hat Barcelona ja wahrscheinlich auch gesagt, okay, der ist halt so clever, der spielt so gut, der hat so viel Talent, dass uns egal wie groß der ist, wir helfen vielleicht ein bisschen nach. Kann man schon sagen, dass Cruyff da einen Einfluss drauf hat.
Ich finde nur, dann kommst du immer an den Punkt, wo du halt so immer weiter auf der Suche nach dem noch früheren Ursprung gehen kannst. Also, keine Ahnung.
Henne-Ei.
Ja, ich glaube, Henne-Ei-mäßig.
Klar, Rubens-Michel. Ohne Rubens-Michel hat wahrscheinlich Johann Cruyff nicht seine Idee.
Ja, wer hat in den investiert? Und dann hat irgendjemand mal halt Fußballschuhe für den Uropa von Johann Cruyff gekauft oder sowas.
Ja, okay. Aber bei Johann Cruyff, er kam als Spieler. Da war Barcelona nicht wirklich erfolgreich oder schon lange nicht mehr Meister gewesen. Dann war er als Spieler da sehr erfolgreich. Kam dann später nochmal als Trainer, war ultra erfolgreich, hat das Dreamteam gebaut. Und dann, als er weg war, hatten sie wieder eine schlechte Phase. Aber das, was sie immer wieder rausgeholt hat und dann auch zu dem Erfolg gebracht hat, auch jetzt ganz aktuell, ist halt La Masia.
Ja, Uli Hoeneß, ich will ja nicht dasselbe Video nochmal machen, was wir schon in Hall of Fame quasi gemacht haben. Deswegen sage ich da nicht so viel zu. Aber Uli Hoeneß ist natürlich, also ist ja, also seine, wie er in diese Managerrolle reingeschlüpft ist, ist ja bekannt. Das ist nur wegen seiner Verletzung so früh passiert. Und von Merchandise über den Stadionbau und die Art und Weise, wie man 1860 übers Ohr gehauen hat, wie man die Leo-Kirch-Affäre angedingst hat. Also ja, es ist halt so, ne? Der hat ums Verrecken nicht nach links und rechts geschaut, beziehungsweise wenn nur, um zu gucken, wo sein Ellbogen trifft. Mhm. Und ansonsten hat Uli Hoeneß den FC Bayern nach vorne gefickt, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste und hat einen Verein, der 12.000 D-Mark Umsatz gemacht hat, als er gekommen ist, zu einem Konzern aufgebaut, der bei knapp 900 Millionen Euro unterwegs ist.
Ich muss sagen, also du hast ja jetzt angedeutet, dass da ein paar unsaubere Dinge dabei waren.
Oh ja.
Der Weg an die Spitze ist selten einer, auf den du nur Bitte sagen musst und dann wirst du durchgelassen. Also das bedingt meistens in irgendeiner Form, dass du hier und da auch mal irgendjemandem übers Ohr...
Wie viel haben sie da nochmal bezahlt?
Laut Transfermarkt 20.000 D-Mark ist nicht irgendwo checkbar, falsifizierbar. Man weiß nicht, ob das stimmt oder falsch ist, aber irgendwo so in diesem Rahmen auf jeden Fall.
Das Maximum, was ich hier gehört habe, waren 50.000 D-Mark und dann sind wir in einem Korridor, wo es irrelevant ist, ob es das eine oder das andere ist.
Ja, genau. Sagen. Also so oder so hat sich die Nummer relativ flott refinanziert.
Wenn ein Verein 860 Millionen Umsatz macht, was sie letztes Jahr gemacht haben,
dann passt das.
War Cruyff mehr als Trainer in Barcelona? Also von den Funktionen her? War der irgendwie
danach noch, meinst du?
Genau, glaube, also welche Ämter hat der Berater begleitet?
Genau, er war, glaube ich, noch...
Grüß August.
Ja, so ein bisschen.
Frühstücksdirektor, ich guck mal nach.
Also wie gesagt, der Geist, mittlerweile leider ja der Geist von Johann Cruyff, der ist ja immer noch überall an jeder Ecke von in Barcelona zu finden.
Das war der Geist, der euch gerade erschreckt hat.
Er war nur Trainer.
Ja.
Zweimal.
Also gut, Arsene Wenger war ja auch nur Trainer, Manager von Arsenal, aber trotzdem Architekt des Vereins in seiner modernen Form. Das muss ja nichts bedeuten, aber ich war noch neugierig, ob der irgendwie auch Präsident war oder Geschäftsführer Sport, was auch immer, Kaderplaner.
Nee, das nicht. Aber es gibt auch die Geschichte, wenn wir Hall of Fame zu ihm machen, werden wir das auch nochmal genauer aufdröseln. Aber ich glaube, es gibt die Geschichte, dass er sich einem Wechsel zu Real Madrid verweigert hat, mit Blick auf Barcelona, weil er da mehr Einfluss haben kann, beziehungsweise das mehr nach seinen Wünschen aufgebaut wird, da mit Rubens Michel an der Seitenlinie arbeiten kann und hatte da schon auch den Blick, wo hat er vielleicht mehr Impact auf den Verein und auf die Gegend,
ja,
die ja da zu dem Zeitpunkt auch noch eine schwierige war.
Die landesgetreue Aussprache ist Kreif, oder?
Das weiß ich nicht, ja, aber kann schon sein.
Ich habe mich nicht gewundert, weil du manchmal so Namen so
aussprichst. Ich meine schon, dass es auch Kreif ist.
Kreif?
Ja. Da ja auch der Greifarm.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Greifvogel.
Ja, klar.
Ja, kann schon sein, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Also klar ist riesen Fußabdruck hinterlassen in diesem Club. Also unwiderlegbar, kann man nicht anders behaupten. Und ich glaube schon, dass du recht hast mit dem Befund, dass halt die vielleicht nicht die Spielertypen suchen, die sie suchen, wenn nicht irgendjemand da was einimpft auf einer philosophischen Ebene, was eben dieses spezifische Barca-Ding ist, nämlich dieses technische, spielintelligente, übergefühlt allem anderen. Aber ja, ich komme nur auf meinen Case zurück, weil ich finde, ich glaube, diese Hormonbehandlung ging zum Zeitpunkt, als sie ihn geholt haben, noch ein Jahr oder sowas. Mhm. Also 1.000 Euro im Monat. Mhm. Also, die haben vielleicht 10.000 bis 12.000 Euro in diese Hormonbehandlung investiert als Verein und kriegen halt den Goat. Der Goat dieses Sports.
Ja.
Also, man kann immer sagen, in 200 Jahren vielleicht nicht mehr, aber solange wir
in unserer Lebenszeit, ich wirklich.
Nein, ich glaube auch nicht.
Da werde ich auch immer fester der Überzeugung, dass ich nicht glaube, dass wir noch mal sowas sehen können in unserer Lebenszeit.
Ich meine, das haben Leute vielleicht bei Maradona früher auch gesagt.
Ja,
ne?
ja.
Bestimmt.
Aber da können sie nur den Eye-Test gemeint haben, weil die Zahlen waren ja nicht so, bei Maradona waren ja nicht
okay,
so die Zahlen.
Oder
so. Pelé,
ja.
Ja, und das war auch in der Lebenszeit von den meisten Leuten dann tatsächlich so, dass der nicht mehr noch mal gekommen wäre.
Ja. Deswegen, also das ist schon schon einfach groß, was dabei rumgekommen ist auf einer reinen Spielerebene. Und wie gesagt, ich finde wirklich, du kannst kaum mehr Einfluss gehabt haben auf viele andere Bereiche nur durch das Spielersein.
Das stimmt.
Weil also das ist also der Magnet Messi, heute bin ich der in meiner Alliterationslaune, den kann man, glaube ich, wirklich gar nicht hoch genug einschätzen.
Ja, ist in Ordnung. Das werde ich mich nicht dagegen wehren. Wie machen wir es, Freunde?
Ich möchte noch ein Zitat nennen aus diesem besagten Buch. Nur um euch noch mal was mitzugeben auf dem Weg. Wenn die 175.000 Barcelona-Mitglieder sich jeden Abend in einer Reihe anstellen, um ihm seine müden Füße zu massieren, sein Abendessen zu kochen und ihn ins Bett zu bringen, wenn sie ihm seine Golfschläger über Montañas hügelige 18 Löcher tragen, wenn sie ihm 50% ihres Jahresgehalts abgeben, es wäre immer noch nicht ansatzweise genug, damit die diesen Club lieben, das begleichen können, was sie Johann Cruyff schuldig sind.
Wer hat es geschrieben, Johann Cruyff?
Ja, wer hat die Sauerei geschrieben?
Der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, Graham irgendwas.
Soll einfach die Hälfte das Gehalt abgeben.
Graham Superkack.
Hey.
Okay, ja. Ich verstehe. Also
ja, ich finde mein Case besser, als er hier ankommt, ganz offensichtlich.
Aber nein, ich finde auch gut. Nee, aber ich bin ja hier im Sinne, ich bin ja Stellvertreter meines Cases. Ja,
das ist richtig.
Meines Cases.
Und wir sind ja auch quasi dann wirklich nochmal im direkten Gegeneinander.
Genau,
wir sind gegeneinander, ja. Messi, das Invest in Messi war wichtiger und besser.
Wir konkurrieren.
Ist halt die Frage für wen auch, ne? Für Barcelona, für den Fußball allgemein. Für Barcelona, da würde ich schon sagen, Messi.
Ja.
Für den Weltfußball, glaube ich, war die Investition in Cruyff zu Barcelona eine sehr prägende.
Weiß ich nicht.
Da haben sich so viele orientiert.
Fußballinnerlichen Ebene schon.
Hayek hat schon auch Fußball gespielt.
Ja, auch gut, aber da hat er nicht diesen, also das, was er dann als Trainer später gemacht hat. Er hat ja Guardiola quasi hochgezogen, wo alle gesagt haben, der ist zu langsam, der taugt nix, der hat kein Talent. Aber er hat gesehen, okay, der Spielintelligent, den will ich haben.
Mhm. Ja, also wir fischen im selben Teich, das ist vollkommen klar. Nur, also das ist ja wie in der Politik auch. Du sagst ja immer erstmal als zum Beispiel Oppositionspartei, die bin ich ja gerade, weil der Wahlsieger sitzt ja da, alles, was die anderen machen, sind scheiße.
Hey, warte. Also, Uli Hoeneß hat Bayern München zu einem 860-Millionen-Unternehmen aufgebaut.
Ja.
Barcelona steht bei 974 Millionen.
Hat mit Johann Cruyff Bagel zu tun, was sie an Umsatz schreiben.
Also, wenn man übertrieben sagt, Johann Cruyff ist der Grund dafür, dass die ein großes Talent nach dem anderen durchbekommen, damit Erfolg haben.
Ja. Okay. Wann ist er dahin gewechselt, Johann Cruyff?
1973 als Spieler und Ende der 80er
als Trainer.
Ja.
Was haben die denn in den 50er Jahren gut gemacht? Weil die waren da 52, 53, 59, 60 Meister Barcelona.
Keine Jugendarbeit.
Ist ja, gut, aber es ist ja nicht so, dass es ein Verein ist, der vor Johann Cruyff quasi in Scheiße gebadet hat und gesagt hat, das hier ist das Geilste von der Welt. Und
14 Jahre lang haben sie in Scheiße gebadet. Und international haben sie auch in Scheiße gebadet.
Also
in
internationaler Scheiße. Ja.
Kein Titel.
Und er hat da was geholt? Einmal.
Naja, er hat als Trainer einen Champions League-Titel geholt und als Spieler auch einen, glaube ich. Bin mir nicht sicher.
Europapokal, der Pokalsieger. Ja,
das ist das Gleiche.
Das ist ein St. Pauli Award irgendwie.
Nein, das ist der gleiche Award.
Ja, aber Europapokal, der Pokalsieger ist doch
die Champions League, oder?
Ja,
das ist der Europapokal der Landesmeister.
Oh, stimmt. Europapokal, der Pokalsieger ist tatsächlich die kleine hässliche Schwester.
Ja.
Oder Bruder.
Er hat ihn dreimal mit Ajax gewonnen. Naja.
Also ich glaube, die Cases sind gemacht.
Ja.
Wir müssen abstimmen. Ja. Das ist normales Wahlverhalten. Wir werden die Urne gebeten. Mhm. Dass die Elefantenrunde ist hinter uns.
Ich werde gleich als erstes abstimmen, korrekt?
Das ist vollkommen korrekt, ja. Und dann geht die Stimme danach von demjenigen aus, der sie bekommen hat.
Ja, okay.
So ist der Ablauf. So will es das Wahlrecht.
Es gibt für mich nämlich ein Problem. Haben alle aufgeschrieben?
Ja.
Und das Problem ist, ich bin, Niklas ist mit meinem First Case reingeritten, den ich mit weitem Abstand auf der 1 hätte, Lionel Messi.
Mit weitem Abstand?
Mit weitem Abstand. Ich finde, es ist das beste Invest der Fußballgeschichte, leider.
Das überrascht mich jetzt, weil ich hätte, wenn ich nicht Lust gehabt hätte, den Cruyff-Case zu machen. Ach nee, du bist ja gar nicht dran. Du bist dran.
Ja.
Na, jetzt ist es raus.
Also ich bin dran, aber jetzt mach du ruhig.
Ich habe vollkommen vergessen, wie dieses Format hier geht.
Ja, ja.
Uli.
Uha?
Uli.
Ja.
Uha?
Uha. Ich sage auch Uha, denn ich stimme ja auch für
Untersuchungshaft.
Uha, für Unterhaching. Untersuchungshaft, sehr, sehr gut. Das ist besser als meiner. Und damit gewinnt, und da habe ich, glaube ich, Nico Reiber von der Seite.
Ich möchte
einer absurden Art und Weise Uli Hoeneß diese Folge.
Ich möchte mich rechtfertigen. Hoeneß
ist schon auch ein guter Case, aber ich bin schon der Meinung, Messi, ja.
Ich finde, für mich war die Entscheidung Einzelspieler, der Erfolg bei einem Verein hatte, oder jemand, der einen Verein wirklich von fast nichts zu einer Weltmacht aufgebaut hat. Das ist für mich dann noch ein bisschen größer gewesen.
Es ist so ein bisschen die Gewichtungsfrage, was ist es wert, den Goat zu haben, Punkt, auf der einen Seite, oder eben, genau wie du sagst, natürlich, der Aufbau des FC Bayern, das wiegt schon was.
Beides sind natürlich hervorragende Investments. Und ich wusste auch, als ihr beide fertig wart, dass ich keine Chance habe. Aber für mich war das dann noch ein bisschen weitreichender.
Also FC Bayern war ja auch nichts vor Uli Hoeneß. Es gab ja,
aber ich glaube, sie haben tatsächlich nur eine Meisterschaft vorher geholt, ne?
Ja, auch die haben dich in der Scheiße gebadet. Also es war auch ein Verein, der schon vorher geführt worden ist.
Und das kannst du bei Lionel Messi
natürlich.
Also die haben ja gerade vorher, ein paar Jahre vorher, die Champions League gewonnen, oder?
Also, ich sag mal so, dass ich habe einfach das Erbe Lionel Messi und das, was das hinterlässt, dass das so sehr alles andere überstrahlt und so viele unsichtbare Folgeeffekte hat für diesen Verein und dass das intrinsisch in sich einfach ultimativ wertvoll ist, zu sagen, der Goat, den haben wir geholt. Du kannst sogar sagen, wir haben den gemacht. Wir haben dem das bezahlt, was er auch gebraucht hat an medizinischer Behandlung. Also, aber ja, ich muss damit leben können, dass ich das verloren habe. Auch in der Politik gibt es nicht immer die Wahlergebnisse, die man sich wünscht.
Ich habe wirklich ein astreines Gewissen, weil ich habe in meinen Augen für den richtigen Case gestimmt und habe gewonnen am
Ende. Ich konnte hier nur der Garage sein. Also, wie gesagt, für mich ist der Impact von Uli Hoeneß und auf den FC Bayern, was er daraus gemacht hat, etwas größer. Aber individuell ist das die beeindruckendere Karriere, gar keine Frage. Und der Goat.
Okay, dafür, für die Folge führe ich nochmal ein Community Vote ein.
Der gewinnt's ja easy, oder?
Da bin ich neugierig. In Bayernland weiß ich auch nicht. Wir waren ja nie so sehr Bayernland wie aktuell. Wirklich, alle lieben Bayern plötzlich, Alter. Also, das ist wirklich.
Bayern.
Du bist schon viral gegangen mit deinem Jubel.
Ja, na sowas. Ja, na sowas. Ich bin ja nicht mehr auf Twitter.
Zitat, einer von uns.
Ja.
Einer von uns.
Nein. Das haben die Mainzer auch schon über mich gesagt letztens. Jetzt reicht's auch irgendwann.
Du bist von allen einer.
Stichwort, es reicht. Das war's von uns für heute. Public Vote gibt's oder gibt's auch nicht? Mal gucken.
Doch.
Lasst euch überraschen.
Lasst euch
überraschen. Wenn ihr jetzt runterscrollt, lasst euch überraschen.
Das war's für heute. Macht's gut.
Ciao.